6. Skepsis und Vertrauen. Montaignes Weisheit. Vom Skeptiker Montaigne war bisher wenig die Rede. Das hat seinen Grund. Die Skepsis Montaignes wird nur verständlich, wenn man die hinter ihr stehende Vertrauenshaltung mit berücksichtigt, und diese wiederum ist ein Wesensmoment jener umfassenden Einstellung zur Wirklichkeit, die Montaignes Weisheit ausmacht. Die Skepsis ist bei Montaigne in erster Linie ein Gegenmittel gegen die natürliche Erbkrankheit unseres Geistes, die Anmaßung, das heißt die Einbildung, etwas definitiv zu wissen. Diese gründet in der Torheit, das Wahre und das Falsche nach unserer Fassungskraft zu messen, wie der Titel eines Essay ankündigt. Was Montaigne an den Skeptikern der Antike schätzt, ist ihr Wissen um die Begrenztheit unserer Erkenntnisvermögen und ihre Form der Wahrheitssuche, die jedes absolute Urteil suspendiert. Diese kritische Reserviertheit wird bei Montaigne durch eine fideistische Haltung kompensiert, die in der Religion seinem konservativen Konventionalismus in Politicis entspricht. Je mehr wir uns an das Irdische halten und die letzten Dinge Gott überlassen, desto besser fahren wir. Die Mischung aus Fideismus und konventioneller Gläubigkeit, aus der sich Montaignes orthodox-religiöse Vertrauenshaltung zusammensetzt, geht noch mit einem Moment der Veräußerlichung einher. Der katholische Glaube, zu dem sich Montaigne fraglos und respektvoll bekennt, ist letztlich seine Sache nicht. Diese Veräußerlichung wird paradigmatisch dort zurückgenommen, wo Montaigne mit jener menschlichen Sinnfrage ringt, die er als die allgemein menschlichste und zugleich als die allerpersönlichste erfährt, der Tod. Dabei wird auch die Instanz, der Montaigne primär sein Vertrauen entgegenbringt, eine andere, unmittelbar erfahrene. An die Stelle des transzendenten Gottes tritt die immanente Natur. Montaigne spekuliert nicht über Tod und Unsterblichkeit, und auch mit der christlichen Jenseitshoffnung setzt er sich kaum auseinander. Das Pathos, mit dem die Stoiker den Tod zu meistern versuchen, wird ihm suspekt. Aber auch mit der Meinung der Epikuräer, nach der uns der Tod nichts angeht, kann er sich nicht abfinden. Zur entscheidenden Frage wird, ob der Tod so ins eigene Leben hineingenommen werden kann, dass dieses gerade von seinem Ende her als ein erfülltes gelebt werden kann. Das aber lässt sich nur lernen, wenn wir den Tod gemäß den Unterweisungen unserer Mutter Natur als etwas dem Leben selbst Innewohnendes begreifen, das dem Leben jene Intensität verleiht, die umso tiefer empfunden werden kann, je kürzer unsere Lebenserwartung wird. Was Montaigne Natur nennt, hat verschiedene Facetten. In erster Linie steht sie für das Organisationsprinzip der eigenen Individualität. Sie bildet aber auch eine vorbewusste und vorwillentliche Tiefenschicht, der sich Montaigne überlassen will, um den Tod zu bestehen. Und schließlich ist sie als Mutter Natur der tragende Grund aller Weltwesen überhaupt und damit Montaignes Chiffre für ein letztes Prinzip, das zugleich in und über der Welt steht. Montaignes Skepsis ist nur nicht zuletzt Ausdruck seiner Überzeugung, dass dieser Natur mit Diskursen und Argumentationen nicht beizukommen ist. Die Begriffsstreitereien seiner Zeit bestärken ihn in diesem Glauben. Aber das tut seiner Vertrauenshaltung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Wer sein Vertrauen am kindlichsten in die Natur legt, der legt es am weisesten an. Dahinter steht Montaignes Erfahrung, dass sich ihm auch sein eigenes Wesen nicht durch diskursives Denken, sondern durch ein mehr oder weniger zufälliges, aber unmittelbares Gewahrwerden seiner selbst in den authentischen Lebensakten erschlossen hat. Aufgrund dieser Naturerfahrung im eigenen Inneren relativiert sich für Montaigne das diskursiv in sich kreisende Ich, das sich als etwas Oberflächliches herausstellt. Unter dem Namen der Natur stößt er zu einer tiefen Dimension vor, die er als sein eigentliches Selbst und damit als seine Identitätsnorm erfährt. Da diese Natur zudem für den mütterlichen Grund aller Weltwesen steht, kann Montaigne mit ihr darüber hinaus die Erfahrung des Aufgehobenseins in einem umfassenden Ganzen verbinden. Diese Natur erfährt er nicht bloß als eine milde Führerin, sondern auch als einen großen und allmächtigen Geber. Ihm gegenüber kennt Montaigne nur eine angemessene Haltung, die dankbare Annahme des je eigenen Lebens. Ich für meinen Teil aber liebe das Leben und hege und pflege es, wie es Gott gefallen hat, es mir zu geben. Die Kultivierung des Daseins, Montaignes Lebenskunst, erhebt sich damit am Ende zu einem quasi religiösen Akt weltlicher Frömmigkeit.